Also das kann auf der gleichen Tribüne mal 5.000 sein, das kann aber auch, weiß nicht, bis zu 50.000, oder es wird auch schon Choreografien gegeben haben, die sechsstellig gekostet haben, ne? Das ist so, würde ich sagen, so niedrig sechsstellig ist das, ist im Moment so das Höchste, was ausgegeben wurde.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Diese wenigen Worte, die wir von Johannes Mehling gerade gehört haben, seid ihr da auch so überrascht wie ich? Sechsstellige Kosten für eine Fan-Choreografie heißt 100.000 Euro und mehr. Wahnsinn! Auf der anderen Seite, wir als Stadionbesucher erfreuen uns an diesen Choreografien, sind meistens begeistert, erstaunen und sagen, boah, ey, was haben die sich da wieder einfallen lassen? Tolle Geschichten, die mittlerweile möglich sind im Fanblog. Früher war es die Fahne des Vereins, da war mal ein Trommler, den gibt es heute auch noch. Aber das Ganze hat sich natürlich gesteigert hin zu ausgefallenen Choreografien. Und die sollen heute das Thema sein in der neuen Ausgabe meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog. Wie macht man die? Wer ist dafür zuständig? Darf man alles machen oder ist das limitiert? Sagt der Verein das ja, das nein? Und die Frage, die haben wir am Anfang schon beantwortet mit dem O-Ton von Johannes Mehling. Was kostet das denn überhaupt? Und ihr werdet ja euch wundern. Sechsstellig ist so selten nicht. Dafür müssen viele, viele Spenden gesammelt werden, aber auch viel Arbeit investiert werden, um so eine Choreografie in den Block zu zaubern. Johannes Mehling ist also heute mein Gast. Er ist vom Magazin Faszination Fankurve, kennt sich da sehr, sehr gut aus, bewertet das nicht unbedingt, aber berichtet darüber, was die verschiedenen Fankurven in Deutschland in den unterschiedlichen Ligen, aber auch in Europa oder im Ausland alles so zeigen. Bevor es losgeht, das kennt ihr mittlerweile schon, meine Vita. Ich weiß, wer regelmäßig reinhört, der kann schon nicht mehr hören. Aber ich hoffe ja immer, dass es den ein oder anderen neuen Hörer gibt. Deswegen möchte ich mich schon ganz gerne nochmal eben vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator, arbeite aktuell für 7 Sender. Das heißt, im Fernsehbereich ist es Sky und das ZDF, dazu dann Radio und Streaming. Habe über 1750 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert, Welt- und Europameisterschaften live übertragen und bin eben seit langer Zeit mit dem Podcast Bosses Bundesliga-Blog im Internet vertreten. Heute also das Thema Choreografien. Was kosten sie und wer macht sie denn überhaupt? Mein Gast Johannes Mehling vom Magazin Faszination Fankurve. Johannes Mehling darf ich begrüßen. Das ist quasi ein Kollege von mir, ein Journalist, der für das Fanmagazin Faszination Fankurve schreibt. Und Johannes, du hast einen sehr, sehr guten Einblick in die Fankurve, klar, weil das Magazin so heißt, aber auch in das, worüber wir heute sprechen möchten, die Choreografie in den Fankurven. Das ist ja begeisternd, was manches Mal dort gezeigt wird. Darum geht es jetzt nicht um Bengalos und Pyrotechnik, das lassen wir komplett außen vor. Es geht nur um die Choreografie, wenn da die großen Blöcke zugezogen werden mit Planen und was dort alles drauf gemalt wird. Das sieht ja überragend aus und macht viel, viel Arbeit, hat man so den Eindruck. Denn das kann man ja nun nicht bestellen bei Amazon, dann wird es geliefert und fertig ist. Du hast einen ganz guten Eindruck, was dahinter steckt an Arbeit, weil du selber in der Fankurve stehst und lebst, oder woher ist das so, dass du das ganz gut verfolgen kannst und bewerten kannst, was da läuft?
Ja, hallo erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich betreibe seit über einem Jahrzehnt das Portal faszination-fankurve.de, wo wir täglich über die Geschehnisse in den deutschen Fankurven, aber auch aus dem europäischen und weltweiten Ausland berichten. Und dadurch habe ich natürlich gewisse Einblicke, was so passiert ist in den letzten Jahren und auch darüber hinaus. Und natürlich bin ich selbst regelmäßig im Stadion und in den Gästeblöcken und in einer Heimkurve unterwegs, wo man dann auch die eine oder andere schöne Kurvenaktion mitbekommt.
Du sagst in der Heimkurve, der Heimkurve, das heißt, du hast einen speziellen Verein, wo man dich antreffen kann?
Ich bin Fan des 1. FC Köln und das ist dann dementsprechend die Südkurve bei uns im Müngersdorfer Stadion.
Ja. Ja, gut. 1. FC Köln. Zum Zeitpunkt, wo wir zusammen reden, wissen wir noch nicht, wie die Saison ausgegangen ist. Aber sieht nicht gut aus, ne? Oder mit Klassenerhalt?
Nein, das sieht nicht gut aus. Deswegen können wir gerne über Choreografien und nicht über sportliche Geschehnisse sprechen.
Okay, dann tun wir mal so, als wenn sie schon abgestiegen wären, was definitiv natürlich noch nicht der Fall ist, das müssen wir auch sagen, aber theoretisch zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir sprechen, könnte das ja noch alles glücklich sein. Aber schön, dass du sagst, 1. FC Köln, denn eure Choreografie, die große, ist da in dem Moment, wo wir zusammen sprechen, noch gar nicht so lange her, euer Heimspiel, wo, du sprichst vielleicht fließend Kölsch, ich kriege das nicht so auf die Reihe, wo es etwa heißt, wir geben nicht auf, dieser Spruch, der an der Fankurve gezeigt worden ist mit diesem Riesenbanner drumherum. Wer es nicht gesehen hat, kannst du es nochmal beschreiben, wie das da genau ausgesehen hat?
Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was du meinst. Du meinst einfach das Banner, das vor der Kurve hing, was ja jetzt nicht eine Choreografie ist, sondern einfach eine Botschaft, die jetzt regelmäßig hing. Ne? FC Jefias, hier wird nicht resigniert, ne? Also hier wird nicht resigniert. Einfach nur das war eine Botschaft an die Mannschaft, nicht aufzugeben, ne? Und den Zusammenhalt zu fördern. Wobei man hier ganz klar sagen muss, dass ich nicht Teil der Kölner Ultraszene bin, ne? Also jetzt auch nicht für diese Teile sprechen kann, sondern nur im Allgemeinen über Choreografien und nicht an den Aktionen in Köln mitwirke.
Gut zu wissen, denn das ist schon mal der eine Unterschied, also das, was ich jetzt als Choreografie bezeichnet hätte, dieses Banner, was du auch richtigerweise sagst, hier wird nicht resigniert auf Kölsch, hier wird nicht resigniert oder so ähnlich stand es da. Das ist also noch keine Choreografie, das ist nur ein Banner Richtung Mannschaft nach dem Motto, wenn ihr euch nicht den Arsch aufreißt, dann machen wir das. Das ist ja auch immer wieder mal zu lesen. Und diese, ja, da muss ich jetzt sagen, großen Dinger, die jetzt über den gesamten Fanblock gehen, das ist dann Choreografie. Das ist so der Unterschied dann?
Ja, genau. Ich würde jetzt Choreografie schon so definieren, dass da noch weitere Elemente wie Fahnen, Papptafeln, Luftballons, Plastiküberzieher, Blockfahnen, was auch immer an Elementen noch dazugehören und nicht nur ein Spruchband vorweg. Ne?
Was ist denn so eigentlich der Anlass, dass man sagt, wir machen jetzt mal eine Choreografie? Ist es der sportliche Anlass, zu sagen, wir müssen unsere Jungs mal wach machen, sonst gehen wir hier dem Abstieg entgegen? Oder es ist ein Jubiläum oder wie Bayer Leverkusen, jetzt frisch deutscher Meister geworden, aber auch dann eine Choreografie zu sehen, die über den ganzen Block gibt. Gibt es da irgendwie, oder muss es überhaupt einen Anlass geben? Oder sagt die Fanszene einfach mal, wird Zeit, wir haben schon lange nichts mehr gemacht, lass uns mal was machen?
Das ist total unterschiedlich, ne? Ich meine, das Spektrum hast du ja schon so ein bisschen aufgemacht. Das kann sein von einem Jubiläum, was sowohl ein Vereinsjubiläum sein kann, ein sportlicher Erfolg, aber auch ein Jubiläum einer Gruppe, einer Ultragruppe, die irgendwie einen runden Geburtstag hat. Das können Aufhänger sein, es können bedeutende Spiele sein, Derbys, internationale Begegnungen, Finalspiele, die häufig mit Choreografien begleitet werden. Das können ebenfalls Anlässe sein. Es können aber auch vereinspolitische Themen sein, also die, mit denen man irgendwelche Protestaktionen untermauern will oder Botschaften verbreiten will. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, was der Anlass ist. Und sowohl was die Regelmäßigkeit angeht, als auch die Spiele, entscheidet das jede Fan- und Ultraszene für sich, wann sie es soweit sieht, entweder der Mannschaft oder dem Verein oder einer Gruppierung ein Geschenk zu bereiten und in Form einer Choreografie, die dann durchgeführt wird.
Du hast gesagt, die Ultraszene. Es sind die Ultras. Man muss nochmal deutlich machen, Ultras sind nicht Schlägertruppen, sondern auch die für die Choreografie in den Gruppen, in den Fankurven zuständig sind. Ich könnte mir vorstellen, und das hast du so ein bisschen angedeutet, es gibt so eine Art Hierarchie, auch im Fanblock selbst. Man kennt den Kapo, den Vorsänger, in der Regel ist ein Trommler mit dabei, das ist dann vielleicht aus der Fankurve heraus entschieden, du machst das, du bist das, du leitest uns. Zu meiner Zeit, wo ich im Fanblock war, Block 16 Bökelberg, hatte man sowas nicht. Da gab es den Manolo, eigentlich ein Türke namens Ethan Özenremler, der mit seiner Trommel auf einmal Einzug hielt und dann dafür sorgte, dass das Klatschen Rhythmus passierte. Aber da gab es niemanden, der vorsang. Das gab es aus der Kurve heraus. Das hat sich ja komplett verwandelt und gewandelt. Gibt es denn auch jetzt in der Kurve dann, ja, du hast eben angedeutet, die Ultraszene, gibt es da einen, der sagt, Leute, jetzt müssen wir hier was machen, ich bin dafür und ihr doch hoffentlich auch, oder ist das eine Gruppe? Wer entscheidet, dass man sagt, wir packen es jetzt an, wir machen zum nächsten Heimspiel oder zu welchem besonderen Datum auch immer, eine Choreografie? Wer ist so der Urheber, der Anstoßgeber für diese Umsetzung?
Also das wird in den Gruppen, also größtenteils in Deutschland sind die Choreografien fast alle von den Ultragruppieren durchgeführt. Aber es gibt auch Gruppierungen, die sich nicht als Ultras sehen und Choreografien organisieren. Ne? Also da gibt es schon wenn auch geringen Prozentsatz noch, der außerhalb der Ultrakultur dann durchgeführt wird. Ja, und letztlich entscheiden die Gruppen das intern. Gibt es da Treffen und Vorschläge und Routinen, wo sowas dann abgestimmt und umgesetzt wird? Und wie du gerade sagtest, lass uns mal beim nächsten Heimspiel eine Choreografie machen. Das wäre wahrscheinlich zu spät. Da muss man schon mit Materialbestellung und allem und Umsetzung und Malaktionen deutlich früher starten, als sagen wir mal zwei Wochen mehr Zeit einplanen einfach.
Also 2 Wochen brauchst du schon Zeit, um das fertig zu machen?
Nee, länger. Also hängt natürlich von der Größe der Aktion ab, aber alleine die Bestellung des Materials, je nachdem wie viel Aufwand das ist, dann das Material fertig machen, dann bemalen oder erstellen der Aktion, das kann teilweise über mehrere Monate sich ziehen, je nach Größe der Aktion und zeitlichem Aufwand. Also mit 2 Wochen wird man da in den meisten Fällen nicht hinkommen. Vielleicht mal, wenn es um eine Choreografie geht, die für ein Auswärtsspiel ist. Aber selbst dann mit Anmeldung und allem wird das wohl nicht 2 Wochen vorher entschieden, dass man da was macht, sondern da gehen die Planungen schon deutlich mehr im Vorhinein los.
Interessant, du sprichst von einer Anmeldung. Da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, dass man nicht einfach in den Fanblock geht und sagt, hallo Ordner, wir haben hier 10 Quadratkilometer Fanchoreografie, gehen wir zur Seite, müssen wir reinschleppen. So leid ist es nicht, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Also die Gruppe hat gesagt, wir machen was. Und man weiß, jetzt brauchen wir mehrere Monate. Dann ist ja Vorbestellung erstmal die Überlegung, was machen wir genau? Man kennt die Größe des Blocks und man hat sich vielleicht entschieden, den werden wir komplett verhüllen. Also selbst wenn der komplett mit Fans besetzt ist, dann haben die halt Pech. Solange wir die Fan-Choreo hochziehen, sehen die halt nichts. Das ist für die natürlich auch ein Spektakel, dass sie ein bisschen drunter stehen. Aber das machen wir komplett weg. Das heißt, diese Quadratmeterzahl der Fankurve ist bekannt. Muss man da ein Rechengenie sein, um dann zu berechnen, weil die Blöcke jetzt zwar trotz des Begriffes nicht unbedingt quadratisch oder rechteckig sind, dass man genau berechnen kann, wie groß diese Plane, diese Fläche sein muss, die man als Choreo verwenden muss?
Ja, das ist, da bedarf es natürlich schon einer gewissen Planung und auch einer gewissen Genauigkeit. Die Heimkurven haben die meisten Gruppen natürlich im Detail vermessen. Da geht es auch nicht nur um die Gesamtgröße, sondern auch um die Größe, die Höhe des Zauns, die Breite eines Mundloches. Alle möglichen Maße werden da genommen, um eine Choreografie perfekt durchführen zu können. Für Auswärtsspiele haben das viele Gruppierungen auch im Gästeblock vorgenommen in ihrem Stadion und veröffentlicht, damit man auch der Gastmannschaft, also den Ultras oder den Fangruppen der Gastmannschaft, das ermöglicht, im eigenen Stadion, im dortigen Gästeblock Choreografie durchzuführen, die nach den Regeln des Wettbewerbs auch fair gestaltet sind. Also dass auch dort bekannt ist, wie breit ist der Zaun, wie groß ist das Mundloch, wie hoch ist der Block, wie breit ist der Block, dass man da auch dann entsprechend die Fahnen genau anpassen kann. Ne? Und klar, das gilt für Blockfahnen, das gilt aber auch für Spruchbänder, das gilt natürlich auch für die einzelnen Sitzschalen, wenn Fähnchen gelegt werden sollen oder mit Papptafeln gewisse Muster ausgelegt werden sollen, dann muss natürlich genau bekannt sein, wo welcher Sitz in welcher Reihe wie positioniert ist, ne? Damit sich am Ende auch genau das gewünschte Bild ergibt.
Das ist schon richtige Rechenarbeit am Computer wahrscheinlich festzulegen, so soll es aussehen in der Theorie. Ob es in der Praxis klappt, weiß man erst dann, wenn man es quasi zeigen soll. Aber ich finde es ja interessant, dass die Heimmannschaft auch für die Gastfans das bereithält, damit die was vorbereiten können. Also dieses, ich sag mal, die Arschlöcher vom anderen Verein, die wollen wir ja nicht. Das ist dann offensichtlich gar nicht so, sondern man akzeptiert, dass die gegnerischen Fans auch was zeigen können, ohne dass natürlich gezeigt wird, der Gastverein ist kacke. Das soll natürlich nicht sein. Pro eigene Mannschaft, das wird also akzeptiert von der gastgebenden Fankurve.
Genau, es ist letztlich ein Wettstreit der Fankurven, der aber natürlich mit fairen Mitteln ablaufen soll. Und deshalb ist man dagegen, dass den Gästefans beispielsweise Choreografiematerialien verboten werden oder andere Auflagen erstellt werden, die im Vergleich zu den Heimfans, man will halt ein farbenfrohes Spiel auf beiden Seiten, auch wenn es der Gegner ist, es gehört ja trotzdem zur Fankultur, die man erhalten möchte. Und deswegen sind da eigentlich die meisten Fanszenen sehr offen, wenn man die Maße anfragt, wenn sie sie nicht sogar selbst schon veröffentlicht haben, selbst vermessen haben für die Gastfanszenen.
Also wir haben die Maße, wir wissen, in dem Blog wird was gemacht, in ein paar Monaten steht es an. Dann die Idee. Ideen ist wahrscheinlich viel, je mehr zusammenkommen, umso schwieriger ist es wahrscheinlich, auf eine Idee sich festzulegen, eine Aufsage, ein Logo, ein Bild. Wie schwer ist es, wenn 10 Leute in so einer Gruppe zusammenkommen, sagen, ich weiß auch was, sich da festzulegen, oder ist es auch wieder einer, der sagt, ich lasse mir was einfallen, das habe ich mal letztes Mal schon gemacht, da war ich zufrieden. Das mache ich jetzt auch wieder alleine und alle lassen sich dann quasi überraschen, was der dann sich ausgedacht hat, was er im Endeffekt ja wahrscheinlich nicht mit Worten beschreibt, sondern schon aufgezeichnet zeigt, oder?
Ja, also das läuft ja letztlich intern innerhalb der Gruppen ab, auf ihren Treffen. Die meisten sind ja basisdemokratisch organisiert. Dann wird sich darüber ausgetauscht. Manchmal gibt es eigene Arbeitsgruppen, die sich den Themen annehmen und Sachen vorbereiten. Ich glaube, das ist von Standort zu Standort auch unterschiedlich. Und in die genauen Entscheidungsprozesse bekommen wir jetzt von außen jetzt keine Einblicke, wer da wann wie entscheidet, welche Choreografie gemacht wird. Ne? Das wird im Gruppenleben der einzelnen Gruppierungen selbst entschieden. Mehrfach gibt es ja auch mehrere Gruppen, die sich ja dann auch noch untereinander abstimmen müssen, sollten oder auch tun, dass nicht beim gleichen, entweder machen sie gemeinsam Choreografie oder machen bei verschiedenen Spielen Choreografien. Ne? Da gibt es ja dann auch innerhalb der jeweiligen Fanszenen immer noch einen Austausch, dass man sich da nicht in die Quere kommt oder dass man da gemeinsam an einem Strang zieht.
Ich glaube, jetzt kommt der schwerste Teil. Wenn ich am Rechner alles geschrieben habe, gemalt habe, geguckt habe, die Jungs sagen, Bombe sieht geil aus, das Ding machen wir, Klamotten sind bestellt, sind da. So, jetzt muss ich das, was ich vom Rechner vielleicht zusammengebastelt habe, auf diese Plane oder sowas bringen. Was für Material ist das eigentlich, was da an Plane ist?
Ja, das kann Stoff sein, das kann aber auch Plastik sein, wenn wir jetzt von einer klassischen Blockfahne irgendwie reden. Was klar ist, die Auflagen sind immens geworden. Ne? Also was Feuerfestigkeit angeht, Brandschutzauflagen, da hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten sehr viel getan in Deutschland und die Auflagen sind immer mehr geworden. Die Gruppierungen müssen da auch tiefer in die Tasche greifen, um das entsprechende erlaubte Material zu besorgen und ja letztlich auch mit Zertifikaten nachweisen an den Standorten, dass sie das entsprechende Material verwendet haben, wenn es über die Köpfe geht. Und ja, das ist natürlich schon ein immenser Aufwand, ne, was auch dann die Kosten, kommen wir ja bestimmt auch noch zu, was dann auch die Kosten begründet, warum das vielleicht auch teurer wird, als das früher mal der Fall war. Ja, und dann muss ich das halt da drauf bekommen, auf den Stoff, ich nenne es jetzt mal Plastik, da gibt es dann ja auch besondere Farben für. Ja, wie passiert das? Ganz früher war das noch der, weiß nicht, wer es noch aus der Schule kennt, der Overhead-Projektor. Später kamen dann die Beamer dazu. Manchmal sind die Fahnen aber auch so groß, dass es irgendwie eine Rastervergrößerung geben muss. Ne? Also dass man ein großes Bild in mehrere kleine Quadrate einteilt, die dann nach und nach gemalt werden. Dann gibt es aber natürlich auch die Künstler, die das einfach aus der freien Hand machen können, ne? Mit Pinsel, Spraydose, wie auch immer. Ne? Da gibt es auch verschiedene Techniken und ja, am Ende entstehen meistens gewaltige Kunstwerke, die das ganze Stadion applaudieren lassen. Ne?
Das Stadion genießt es und die anderen haben die Arbeit, so muss man es wahrscheinlich sagen. Ich habe jetzt gerade, wo du sagst, Beamer und so weiter, gar nicht so einfach, denn man ist beim Zeichnen ja ständig in dem Lichtkegel, wo es auf diese Materialien geworfen wird. Also es muss immer zur Seite gehen, gucken, kannst den nächsten Strich machen, gucken. Ist das mit dem Edding? Oder wird es dann wirklich mit Airbrush dann aufgebracht?
Nee, das ist schon, also das klassische Vormalen kann schon mit einem Edding ganz normal funktionieren, ne? Sage ich mal, was ist man jetzt auf einem kleinen Papier, den dicken Eddingstrich, den man dann noch sehen würde, der ist jetzt bei einer riesigen Blockfahne dann so dünner als jeder Bleistiftstrich auf der Zeichnung. Von daher ist der da nicht mehr zu sehen. Ne? Und dann geht es irgendwann an das Ausmalen, entweder klassisch mit Pinsel, Farbrolle oder auch Spraydose. Ne?
Wie lange dauert dieses Malen dann an sich?
Das kommt total darauf an, auch auf das Motiv. Ne? Also jetzt gar nicht mal auf die Größe. Ich kann eine Blockfahne machen von x Quadratmetern, die ich mit einer Farbrolle, keine Ahnung, 20 Mal so schnell gemalt habe, wie irgendwie ein besonders aufwendiges Motiv, was ja eher schon dann irgendwie an ein Bild aus dem Museum erinnert, wo es Wochen dauert, bis die Leute das dann gemalt haben. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich sag mal, das Vereinslogo als Beispiel ist meistens schon ein relativ geübter Vorgang, der jetzt schneller zu erledigen ist als ein Motiv, was eher an ein Foto schon rankommt, so vom Motiv her. Ne?
Ich glaube, der Super-GAU ist. Aber, also ich vermute jetzt, ist ja nicht nur einer am Malen, sondern 10, 20, alle, die Bock haben, die Zeit haben, gehen dahin und malen. Ja, wo eigentlich? So eine Riesenplane, wo kannst du die auslegen? Auf einer Autoeinfahrt geht nicht, weil draußen ist nicht, wenn es auf einmal regnet. Ist Feierabend, muss man da große Hallen für bekommen? Weiß einer hier, mein Papa hat noch eine, wir können da. Wie kommt man an Örtlichkeiten, wo man in Ruhe malen kann?
Ja, das sind wohlgehütete Geheimnisse der Ultragruppierung, auch zu Recht, um halt rivalisierende Fans abzuhalten, dass man nicht beim Malen gestört wird, dass die Blockfahnen nicht vorher bekannt werden, dass nicht klar ist, welches Motiv irgendwie im Derby verwendet wird. Deswegen würde das keine Ultragruppierung bekannt geben, wo sie jetzt malt. Aber mehrere Gruppen veröffentlichen ja auch sogenannte Making-of-Videos, wo sie so zumindest mal auch wenn sie unkenntlich gemacht sind, zumindest erkennt, was für eine Art von Räumlichkeiten es sind. Das kann sein, das Stadion irgendwie, dass das eigene Stadion das hergibt. Das kann sein eine Turnhalle, das kann sein eine Lagerhalle. Das kann im Sommer aber auch mal einfach nur ein Hof oder ein Platz sein, ne, der irgendwie uneinsichtig irgendwo liegt und wo dann der Pinsel geschwungen wird. Werden kann. Ne? Aber klar, eine gute Räumlichkeit, wo Choreografien vorbereitet werden, werden auch regelmäßig von gewissen Gruppierungen gesucht, weil die Voraussetzungen natürlich nicht überall gegeben sind. Ne? Umso weniger Hindernisse da irgendwie im Weg sind, umso mehr Freifläche man hat, umso einfacher ist es natürlich, Projekte schneller umzusetzen, als das jetzt im heimischen Wohnzimmer der Fall wäre. Ne?
Zumal das alles noch trocknen muss. Also kannst du wahrscheinlich die obere Reihe schon mal einrollen, weil so viel Platz haben wir nicht. Dann können wir die untere weitermalen und dann ist oben alles verwischt. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Was wäre denn eigentlich, das fällt mir gerade so ein, alle sind sie am Malen, alle sind sie am Pinseln, alles funktioniert und auf einmal sagt einer, ich glaube, ich habe hier bei dem einen Wort einen Buchstaben vergessen. Alles in die Tonne kloppen, nicht nur den Typen, sondern auch die ganze Materialiengeschichte.
Gut, Fehler passieren, ne? Wo viel gemacht wird, passieren auch Fehler. Das ist immer möglich. Ich meine, wenn man es vorher noch mitkriegt, ist es ja gut, dann kann man gucken, wie man es ausbessern kann. Ne? Prinzipiell wird da natürlich schon penibelst drauf geachtet und da gilt, glaube ich, nicht nur das Vier-Augen-Prinzip, sondern noch höheres Augenprinzip, dass man solche Fehler möglichst vermeidet. Und ja, wenn sie passieren, dass man dann hofft, dass sie auffallen, bevor die Fahne im Stadion ausgebreitet wird, dass man das noch korrigieren kann.
Der Super-GAU, wenn du da einen Schriftfehler drin hast, Köln ohne Ö oder was auch immer und schon fangen sie alle zu lachen. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Jetzt hast du gesagt, die Anmeldung, also man muss vom Verein her die Freigabe bekommen, dass man die Choreografie so machen darf, wie man sie ganz gern geplant hat, wahrscheinlich, vermutet. War man nicht gegen die guten Sitten oder etwas verstoßen darf, also Aufruhr zum, was weiß ich, stürmt den Hauptblock, das ist wahrscheinlich nicht erlaubt, ne?
Also die Auflagen unterscheiden sich wahrscheinlich je nach Standort. Da geht es zum einen, kann es sein, dass die Inhalte vorgelegt werden müssen, also detailliert, was genau zu sehen sein wird. Es kann aber auch sein, dass den Gruppen im Vertrauensverhältnis da entgegengekommen wird, dass es gar nicht um die Inhalte geht, sondern dass es vor allen Dingen um die Brandschutzbestimmungen geht, um die Zertifikate, über die wir ja schon gesprochen haben, dass es eher um eine technische Frage geht, also wie groß ist die Blockfahne, ne? Welche Materialien werden alles eingesetzt, ne? Was für Luftballons sind das, welche Papptafeln, ne? Um Sandlast und sonst was rauszubekommen, was ja für den Verein oder auch für die Veranstaltungsleitung dann, ne, oder für den Brandschutzbeauftragten ja von Relevanz ist, ne? Das kann sich auch mal von Heim- zu Gästefanszene unterscheiden, dass es im Gästeblock dann wieder was anders aussieht. In der Regel ist oder häufig ist es so, dass es im Gästeblock sogar noch schwieriger ist, Choreografien durchzuführen, weil man das eben nicht mit dem eigenen Verein dann macht, mit dem man irgendwie mehr im Austausch ist und ja, dass einem da halt noch mehr Steine in den Weg gelegt werden und das, was dann dazu führt, dass auch jetzt vielleicht seltener Choreografien zu sehen sind, als es dann in den Heimkurven des Landes der Fall ist.
Du hast das jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Wenn man mit Papptafeln arbeitet, mit Luftballons, mit kleinen Fahnen, die also farblich einheitlich sind, aber verteilt über den Block, da müssen wir jetzt vielleicht so ein bisschen drauf eingehen. Ich meine, diese großen Fan-Choreografien, diese Riesenplanen würden jetzt, nachdem sie fertig gemalt sind, ins Stadion gebracht, vor den Block gelegt und dann hochgezogen. Klar, da brauchst du noch große Seile dran, damit es funktioniert und so weiter. Aber es ist wahrscheinlich spektakulärer, um es zumindest so zu fragen, dort mit Fahnen zu arbeiten und dann, was du nochmal genau berechnet hast, pro Sitz muss die Farbe und ab dem Sitz kommt die nächste Farbe, damit man bei Köln rot-weiß hinkriegt. Oder die Kölner haben ja noch dieses Stadtwappen, was ja doch mit kleinen Teilen rot-weiß und da sind ja diese, ja, was sind das, Flocken, du weißt es besser, die an diesem weißen Untergrund noch drauf sind. Das ist ja Millimeterarbeit. Und wie muss ich mir das denn vorstellen? Stellt sich da einer vor den Fanblock und sagt, du, da oben 10. Reihe, die rote muss noch ein bisschen nach links, weil dann kommt schon die weiße. Das ist ja alles Theorie. Du siehst es erst tatsächlich, wenn es fertig ist und das Publikum sie verwendet.
Ja, wenn wir jetzt von so einer klassischen Papptafel-Zettel-Choreografie, wo die deutschen Fanszenen auch eine gewisse Bekanntheit für erlangt haben, sprechen, dann ist es natürlich so, dass da in den heutigen Stadien den Gruppierungen detaillierte Pläne vorliegen, wo welcher Sitz genau ist. Schwieriger ist natürlich im Stehplatzbereich, der vor allen Dingen, wenn der einfach nur aus ein paar Wellenbrechern besteht, ne, und es sonst keine konkrete Platzzuweisung gibt. Das ist natürlich gut für die Stimmung, aber erschwert natürlich eine kleinteilige Choreografie. Aber auch das bekommen die Ultras erstaunlicherweise an verschiedensten Standorten immer wieder hin, da detailgetreue Logos auf große Tribünen zu zaubern und sich da ja eine Heidenarbeit zu machen, ne? Anders als vielleicht bei der großen Blockfahne, die Wochen und Monate davor gemalt wird, sind diese Zettelchoreografien dann halt vor allen Dingen eine Arbeit, die ja kurz vor dem Spieltag umgesetzt wird, ne? Da ist es halt so, dass die Gruppierungen meist früher ins Stadion dürfen zum Choreografieren. Am Spieltag ganz früh und dann diese Zettel auf jedem einzelnen Platz verteilen und dieses Motiv, was man da genau sich ausgerechnet und gelegt hat in der Theorie, dann versuchen in der Realität genauso aussehen zu lassen. Und das zeigt sich dann kurz vor Anpfiff beim Einlaufen der Mannschaften, ob das dann auch so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat.
Das ist wahrscheinlich ein ganz kribbeliger Moment. Ne? Hat das funktioniert oder nicht? Und wenn nicht, peinlich, peinlich, wer hat den Fehler gemacht? Nun sagst du, eure Zeitung, euer Magazin, Faszination Fankurve, schaut sich diese Choreografien an. Gab es da schon mal Peinlichkeiten, wo du so dich sofort daran erinnerst, weil der Name war falsch oder die Proportionen haben nicht gepasst? Gab es irgendwas Lächerliches, wo du sagst, da habe ich sofort dran gedacht, das war völlig in die Hose gegangen?
Nee, da habe ich jetzt nichts vor Augen. Ich glaube auch, dass das nicht unsere Aufgabe ist, irgendwie Sachen nach Peinlichkeiten zu suchen, sondern ja auch Fanszenen, die vielleicht kleiner, jünger oder neuer sind, versuchen sich natürlich irgendwie ranzutasten und da wird man auch merken, dass die Choreografien besser werden, dass die Aktionen aufwendiger werden und wenn man sich von heute völlig akzeptierten großen Gruppen, die Aktionen Ende der 90er ansieht, sahen die auch noch anders aus, als sie das heute waren. Also da wird gelernt und es werden auch Fehler gemacht und dann ist halt mal ein Buchstabe falsch. Ja, ich weiß nicht, ob das Gesamtbild dann immer so schmälert und die Arbeit, die sich da gemacht wurde, solange klar ist, was irgendwie zu sehen ist und die Mannschaft nach vorne bringt, kann vielleicht auch die einfachere Choreografie besser sein als die mega aufwendige, die vielleicht in irgendeinem unbedeutenden Spiel gezeigt wurde, wenn am Ende irgendwie man sagt, ja, das hat der Mannschaft den Push gegeben, den man wollte, und man hat, weiß ich nicht, das entscheidende Spiel mit 2-1 gewonnen, dann kann man, glaube ich, auch über irgendwie kleinere Schönheitsfehler in Choreografien hinwegsehen oder sich einfach nur sagen, beim nächsten Mal machen wir es besser.
In Italien scheint es ja wohl so zu sein, dass man diese Choreografien aus diesen vier Top-Ligen, Serie A, B, C und D, miteinander, also zum einen veröffentlicht, miteinander vergleicht, dafür Punkte vergibt und es so ein bisschen Ligensystem gibt für Choreografien Auf- und Abstieg. Zum einen die Frage, gibt es das noch? Und zum anderen, gibt es das in Deutschland auch?
Also das ist in Deutschland nicht so der Fall. Das war auch ein Magazin, was das gemacht hat. Ja, das ist, da kann man sich den ganzen Tag drüber streiten über sowas. Das ist ja eine Frage letztlich des Geschmacks, der Voraussetzungen, die auch irgendwie ein Stadion mit sich bringt, der Kreativität, der Fankurve natürlich schon. Aber ich sag mal, beeinflussbare und nicht beeinflussbare Faktoren, die dann da bei so Rankings herangezogen werden. Ich persönlich bin jetzt kein Freund davon, Fanszene A mit Fanszene B zu vergleichen und die Aktion Z mit der Aktion Y irgendwie in Verhältnis zu setzen, weil es darum in meinen Augen auch gar nicht geht, sondern es geht ja darum, die eigene Mannschaft, den eigenen Verein, die eigene Gruppe zu feiern, besonderen Anlass zu schaffen oder das Team nochmal zu pushen. Und dann ist ja egal, was im Stadion irgendwie 200 Kilometer weiter vielleicht Ähnliches gezeigt wurde oder ob das miteinander vergleichbar ist oder ob das jetzt besser oder schlechter war, ne? So, das ist einfach ist nicht mein Liebstes, sich über Geschmäcker zu streiten oder sie miteinander zu vergleichen und in irgendwelche Abstufungen zu setzen, was dann irgendwie jetzt toller oder weniger toll war.
Hast du denn so eine Lieblingschoreografie, wo du dich sofort dran erinnerst und sagst, das war richtig geil?
Dadurch, dass ich natürlich mir jede Choreografie angucke, ja, sind es natürlich unzählige, die einem da irgendwie einfallen, da jetzt zu sagen, die eine, die war's oder die hat mir so gut gefallen oder die war so anders als all die anderen, würde ich sagen, ist das Niveau in Deutschland mittlerweile so hoch, dass es diese Ausreißer, diese ganz besonderen, die irgendwie, das kann nur Fanszene X und niemand anders mir da jetzt auch nicht einfällt. Ne? Das waren vielleicht dann eher früher, das würde ich sagen, in meiner Jugend eher FC Bayern noch im alten Olympiastadion für meinen Geschmack optisch da Vorreiter waren. Aber dass sich das über die Jahre, dass da so viele Fans sehen, so tolle Sachen gemacht haben und jetzt würde ich schon sagen, auch schon fast seit 20 Jahren richtig, richtig gute Sachen zeigen, dass man da jetzt gar nicht sagen kann, diese eine Aktion, die ist mir jetzt so hängen geblieben im Vergleich zu all den unzähligen anderen Aktionen. Nee, da fällt mir jetzt spontan nicht mehr ein. Da müsste ich länger drüber nachdenken.
Ich hätte zwei. Vielleicht weißt du vor der Beschreibung her, was ich meine. Sie liegen von der Umsetzung her galaxienweit auseinander. Aber trotzdem finde ich sie richtig gut. Die eine gab es in Dänemark. FC Kopenhagen, meine ich, ist es gewesen. So eine Blockchoreografie ist ja ziemlich ein toter Gegenstand. Der wird gezeigt und dann ist es gut. In Kopenhagen war es so, die haben in der Fankurve das Stadtsymbol, so die Skyline von Kopenhagen dargestellt. Und auf der linken Seite, also wenn du drauf geguckt hast auf die Fankurve, auf die linke Seite war eine Kanone. Und aus dieser Kanone wurde dann mit Qualm eine Kanonenkugel abgeschossen. Da gab es einen Fan, der mit dieser Kugel parallel zum oberen Fanrang lief. Diese Kugel flog, weil er lief, war sie auch etwas unruhig im Flug, machte es aber fast noch lebendiger und realistischer, flog Richtung Skyline Kopenhagen, traf dort auf die Skyline und in dem Moment des Aufpralles wurde die Skyline umgeklappt und war nur noch in Schutt und Asche zu sehen. über den Inhalt und die Darstellung und die Aussagekraft, da will ich gar nicht drüber urteilen, steht mir gar nicht zu. Aber das fand ich mal interaktiv, das war ja geckig, fand ich, das war interessant, dass man sich das hat einfallen lassen. Das fand ich richtig gut. Zum einen hast du das gesehen und zum anderen von meiner Beschreibung her, fändest du das gut, dass man sowas mal versucht hat, einen Block interaktiv in der Choreografie zu zeigen?
Ja, also bewegt, ich nenne zwar jetzt Choreografien mit bewegten Elementen, wurden auch in Deutschland schon sehr oft eingesetzt. Was fällt mir ein? Zug von Fortuna Düsseldorf, der also eine Stadtbahn, eine Straßenbahn, eine fahrende Straßenbahn, die auch von Ultras dann sogar noch besprüht wurde mit Graffiti. Fällt mir ein, oder jetzt kürzlich Eintracht Trier hat einen Zug fahren lassen durchs Stadion. Ne, so Sachen gab es auch alles schon in Deutschland, die bewegt abgelaufen sind oder wo einzelne Elemente sich in der Choreo bewegt haben oder die Position auf der Choreo, also in der Fingkurve sich geändert haben und irgendwo anders wieder zum Vorschein kamen. Das sind durchaus Elemente, die hier auch eingesetzt werden. Jetzt vielleicht nicht wöchentlich, aber das gibt es auf jeden Fall auch. Ja, vielleicht ist das in kleineren Blöcken einfacher als jetzt in großen Blöcken, ne? Aber das kommt schon zum Vorschein.
Und wo ich mich daran erinnern kann, das war, meine ich, der erste FC Magdeburg, der wochenlang nicht ins Tor getroffen hatte und die Fans im Fanblock einfach nur große Pfeile hatten und die in den Händen hielten. Und bei jedem Angriff der Magdeburger liefen die so und dass die Pfeile auf das Tor zeigten. Also wenn die über die rechte Seite angegriffen haben, die Magdeburger, sind die alle rübergelaufen. Der ganze Fanblock, der war kleiner, also war nicht riesengroß, man konnte sich bewegen. Auf die andere Seite zeichnen den Pfeil an, hier ist das Tor, da müsst ihr hin. Klappte wieder nicht, und beim nächsten Angriff linke Seite, dann waren die wieder am Wetzen mit den Pfeilen auf die andere Seite, hier ist das Tor, da müsst ihr hin. Das fand ich auch sehr einfallsreich. Eine kleine Fangruppe war zahlenmäßig nicht so viel, Block war leer, das heißt, sie konnten sich bewegen, hin und her laufen. Einfach nur Pfeile gemacht, um zu zeigen, hier ist das Ziel, da müsst ihr hin. Fand ich sehr interessant. Auch hier die Frage, hast du es auch gesehen und ist es ein gutes Beispiel, wo man mit wenig auch viel erreichen kann?
Ja klar, die Aktion der Magdeburger ist legendär gewesen. Natürlich auch zur absolut sportlichen Talfahrt des FCM. Das FCM ist es natürlich gewesen und dementsprechend war es auch nicht voll im Heinz-Krügel-Stadion, aber heutzutage ist es da, also herrscht dort ist ausverkauft meistens, es herrscht eine super gute Atmosphäre, eine der besten Heimstimmungen in ganz Deutschland und deswegen wäre die Aktion so heutzutage gar nicht mehr möglich, weil dieser Platz gar nicht mehr da wäre, um hinter das andere Tor zu wechseln oder im ausverkauften Haus trotzdem, also heute noch viel eindrucksvoller, dort mal ein Spiel zu besuchen und die Stimmung und auch die Choreografien dort zu erleben. Ne? Aber klar, die Aktion bleibt in Erinnerung, ne? vor allen Dingen für ihre Kreativität, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Jetzt gar nicht mal, dass der Aufwand besonders war oder so, sondern es hat halt einfach ein Gefühl, was die FCM-Fans damals hatten, auf den Punkt gebracht und halt bundesweit oder auch über die Grenzen von Deutschland hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt und haben sich natürlich viele Leute, hatten da ihren Spaß und fanden die Aktion sehr aufheiternd und kreativ. Ich meine, wer kennt das nicht von seinem Verein, dass es so Phasen gibt, wo das Tor nicht getroffen wird und man sich denkt, dann zeigen wir denen doch mal, wo das Tor steht, das kann doch eigentlich nicht so schwierig sein.
Aber interessant, dass du das so sagst, dich auch daran erinnerst und sagst, legendär. Also mit ganz wenig Aufwand hat man da eine ganze Menge erreicht. Also ja, das freut mich, dass ich mich daran erinnern kann und dass du sagst, ja, kann ich mich auch erinnern. Und ich jetzt weiß, dass das wohl europaweit für eine Riesengeschichte gesorgt hat. Nach hinten heraus, Johannes Mehling, natürlich die Frage, so eine Choreografie, finanziert durch Spenden, das wissen wir, die sammeln in der Fankurve Geld, damit sie das umsetzen können. Wie teuer wird das denn, wenn man sowas machen möchte?
Teuer. Nein, also von bis, ne? Hängt natürlich auch wieder. Habe ich einen kleinen Auswärtsblock, wo ich ein paar Fähnchen verteile? Weiß ich nicht, kann ich auch in einem Freundeskreis mit ein paar Leuten eine Mütze rumgehen lassen und habe die Summe vielleicht schnell zusammen. Ja, oder man muss vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen, ne? Also die Materialien werden eingekauft, ne? Man muss natürlich diese, was wir schon hatten, Bestimmungen, die dann irgendwie vorgegeben werden, erfüllen, ne? Das treibt natürlich ein bisschen die Kosten in die Höhe. Dann ist es so, dass Sachen gemalt werden, alles ehrenamtliche Arbeit von den jeweiligen Fans, ne? Also da bekommt niemand einen Cent für, sondern das machen die aus purer Leidenschaft und völliger Hingabe für ihren Verein, für ihre Gruppe, ne? Für ihre Stadt und sorgen dann dafür, dass da wirklich in Stunden und Tage, wochenlanger Arbeit diese Kunstwerke entstehen. Das heißt, das Geld geht halt für Material drauf, ne? Sowohl das, was man am Ende sieht, aber auch, weiß ich nicht, Klebebänder, Seile, Holzlatten, die noch irgendwo zur Vergrößerung benutzt werden oder so Material oder auch Verbrauchsmaterialien wie Pinseln und Farbrollen und Spraydosen und sowas halt, geht das drauf. Und was kostet so eine Choreografie? Also es gibt mehrere Fanszenen, die das auch öffentlich machen, die Spenden sammeln und danach im Nachhinein auch öffentlich machen, was die jeweilige Aktion gekostet hat. Also das kann auf der gleichen Tribüne mal 5.000 sein, das kann aber auch, weiß nicht, bis zu 50.000 oder es wird auch schon Choreografien gegeben haben, die sechsstellig gekostet haben. Ne? Das ist so, würde ich sagen, so niedrig sechsstellig ist im Moment so das Höchste, was ausgegeben wurde, was dann zum Beispiel daran liegt, dass einheitliche T-Shirts ein Teil der Aktion waren oder einheitliche Fahnen, also sagen wir mal Fanartikel, die dann auf jedem Platz zur Verfügung standen, die natürlich irgendwie teurer sind als wenn ich auf jeden Platz eine Papptafel, also einen Zettel hinlege. Und ja, in der Hinsicht haben wir früher davon geredet, dass es mal ein Kleinwagen war. Damit kommt man heute nicht mehr hin, sondern da kann man, glaube ich, schon sagen, dass es eher in der Spitze bis zu Preisen von Luxusautos geht, die da teilweise in die Kurven gezaubert werden, was aber natürlich auch mit den Größen der Kurve zusammenhängt. Bei kleineren Fankurven, in kleineren Stadien wird das jetzt nicht diese Summen erreichen und auch nicht bei jeder Aktion in größeren Kurven werden diese Summen erreicht, sondern das sind dann läuft viel über Spendensammlungen, dass die Fans was in die Dosen schmeißen. Das kann man auch nur jedem Zuschauer, der sich in den Stadien darüber erfreut, raten, da ein paar Euro bei den Jungs und Mädels am Eingang des Stadions zu lassen, damit das auch in Zukunft möglich ist und diese Aktionen auch durchgeführt werden können. Das Geld ist dort auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Da bereichert sich in Deutschland definitiv niemand dran, sondern das fließt zu 100% wieder zurück in die Kurve und dadurch können diese tollen Bilder entstehen. Andere Möglichkeiten sind eigene Fanartikel, die durch die Fanszenen vertrieben werden, wo dann auch jeder übrig gebliebene Euro zurück in die Kurve fließt und in Fahnen und Farben gesteckt wird. Da gilt es auch immer, die Sachen aus den Fankurven gerne zu unterstützen und dadurch auch in farbenfrohen Kurven mit zu ermöglichen, die dann an denen wir uns dann alle so erfreuen.
Genau so ist das. Man geht als Stadionbesucher hin, auch das Kamerateam filmt es gerne, weil man einfach sagt, geil, das sah ja richtig gut aus, was dahinter steckt. Haben wir jetzt heute mal besprechen können und vor allem, wie teuer das ist, mit Johannes Mehling von Magazin Faszination Fankurve. Wann gibt es das Magazin? Kann ich es abonnieren, falls es an meinem Ortskiosk nicht zu bekommen ist?
Wir sind ein Online-Magazin, also du kannst auf faszination-fankurve.de gehen und da findest du alle unsere Inhalte und bleibst immer auf dem Laufenden, was aktuell in den Fankurven passiert ist und geplant ist.
Das werden wir tun. Dankeschön, Johannes Mehling, für diesen Einblick in die Choreografien der Fankurven. Dankeschön.
Danke, dass ich Gast sein durfte.
Dankeschön, Johannes Mehling, für diesen Einblick in die Fankurven, in die Choreografien, wie sie entstehen, wer sie finanziert, wie teuer sie sind, was man dafür alles umsetzen muss. Und das muss man schon sagen, im Endeffekt werden sie vor dem Anstoß 10 Minuten vielleicht zu sehen sein und dafür maximal monatelange Zeit, die man investiert in das Produzieren, in das Malen. Und vom Geld will ich dann gar nicht reden. Man muss es den Fans schon hoch anrechnen, was sie uns normalen Stadionbesuchern dort alles bieten. Vielen Dank dafür. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich über Facebook, LinkedIn, X, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Gerne abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.